Pflegewelt, der Podcast zur Pflege.
Sie hören Folge 3 des Podcasts Pflegewelt, der Podcast zur Pflege. Wenn der Vater an Krebs erkrankt, wenn die kleine Schwester plötzlich einen Rollstuhl braucht und nachts künstlich beatmet werden muss oder wenn die Oma auf einmal nicht mehr für sich selbst sorgen kann, dann übernehmen auch Kinder und Jugendliche manchmal essentielle Aufgaben, die schon für erwachsene Angehörige sehr belastend sind. Nach einer Befragung des Zentrums für Qualität in der Pflege versorgen und pflegen rund 230.000 Kinder und Jugendliche in Deutschland substanziell und regelmäßig Angehörige. Neben Schule und Pflege haben sie dann nur wenig Freizeit. Sie sind körperlich belastet und haben oft niemanden, mit dem sie über ihre Situation reden können. Noch mehr junge Menschen sind betroffen, wenn wir auf Kinder und Jugendliche schauen, die mit suchterkrankten Eltern zusammenwohnen. Und ja, auch sie pflegen, meint Professor Dr. Michael Klein. Er ist Leiter des Deutschen Instituts für Sucht- und Präventionsforschung. Ihn sowie Gabriele Tammenpaar, Gründerin und Leiterin der Beratungsstelle Pflege in Not vom Diakonischen Werk Berlin Stadtmitte e.V. und Benjamin Salzmann, Projektleiter im Diakonischen Werk Berlin Stadtmitte e.V., durfte ich für eine Gesprächsrunde zum Thema treffen. Was sind denn die größten Schwierigkeiten, die Kinder und Jugendliche haben, die ihre Angehörigen pflegen? Vielleicht können Sie da ein paar Dinge nennen.
Ich glaube, es ist nochmal wichtig zu wissen, dass Kinder und Jugendliche mit Pflegeverantwortung sich nicht als pflegende Angehörige bezeichnen. Kinder begleiten, unterstützen und pflegen in der Familie, weil sie das für eine ganz selbstverständliche Familienangelegenheit halten und ist es ja im Grunde auch. Wenn man jetzt mal davon absieht, dass sie teilweise das weit über die Grenzen ihrer Belastbarkeit hinaus tun. Und von daher ist das Thema Pflege für Sie etwas so Selbstverständliches, dass Sie gar nicht sich als pflegende Angehörige denken.
Ich glaube, was Sie meinten mit der Rolle, ist, glaube ich, ganz essentiell, wenn es darum geht, was sind eigentlich die größten Probleme, in Anführungszeichen. Ich glaube, was ganz viele von den Kids, von den Jugendlichen haben, ist dieses, der Konflikt innen drin. So. Ich will meiner Familie helfen und der erkrankten Person, aber ich will auch irgendwie ein normales Kind, normaler Jugendlicher sein. Ich will mich ablösen später, ich will mein eigenes Leben anfangen. Und das zu vereinbaren, das ist, glaube ich, einer der großen Konflikte, den viele von den Betroffenen in sich tragen.
Glaube ich auch. Also innere Konfliktlagen, äußerer Stress, der dann zum inneren Stress wird. Auch das Gefühl, nicht hinlänglich genug zu tun für den pflegebedürftigen Elternteil, was dann natürlich auch wieder Schuldgefühle erzeugt. Also es gibt eine ganze Menge von Problemlagen, die die Jugendlichen mit Pflegekompetenz sehr belasten. Und man muss, glaube ich, auch sehen, dass sie im Regelfall sehr einsam damit sind und alleingelassen. Und dass diese Einsamkeit als Lebensgefühl natürlich auch das Ihrige tut. Also das ist natürlich auch ein Risikofaktor dann für psychische Störungen bei diesen Jugendlichen, Depression oder Substanzkonsum. Und diese Dinge.
Da kommen wir eigentlich auch schon zu der nächsten Frage, die ich Ihnen unbedingt stellen möchte. Inwiefern gibt es eben auch eine Anlaufstelle oder jemanden, der eben ein Auge drauf hat? Wie geht es den pflegenden Jugendlichen? Was wird für die getan?
Ich glaube, wir haben das große Problem, überhaupt erstmal den Kontakt zu diesen pflegenden Jugendlichen herzustellen, weil die melden sich nicht und sagen, hier, ich bin einer von denen so. Also da sind ganz viele Schutzfaktoren in der Familie bei den Jugendlichen, um das überhaupt nach außen hin zu verschweigen. Und der erste Schritt ist erstmal, dass die Jugendlichen selber merken, ich bin einer von denen und dann auch noch sagen, ja, ich suche mir irgendwie Unterstützung. Das ist was, wo wir als Anbieter von einem Unterstützungsangebot in Berlin stark mit zu kämpfen haben. Und nebenbei noch, dass wir auch wirklich einer der wenigen Angebote sind, die das Thema so benennen. Es gibt natürlich viele Angebote im Bereich Kinder und Jugend, die Jugendliche generell unterstützen, die auch Beratung anbieten, die Familien- und Erziehungsberatungsstellen. Aber da ist das Thema Pflege halt noch nicht so auf dem Schirm. Also es ist ja ein Riesenschnittstelle, also es betrifft viele Bereiche. Und es ist noch schwer, da eine Stelle zu finden, die das alles mit im Blick hat.
Es geht um die Spezialisierung und um die spezifische Kompetenz, die sozusagen auch abzurufen für die Jugendlichen. Und das ist ja dann ein Angebot, wie Sie es vorhalten. Oder wir haben zum Beispiel auch das Angebot KitKit für Kinder und Jugendliche von psychisch kranken Eltern. wo die dann sicher sein können, wenn sie dort sich melden online, dass dann jemand ist, der ihre spezifische Situation versteht.
Also ich glaube, die pflegenden Kinder und Jugendlichen, wir reden ja hier von einer Altersspanne von 13 bis Anfang 20, führen ja gesellschaftlich, ich darf das mal so sagen, ein gewisses Schattendasein. Das heißt, das ist als gesellschaftliches Thema noch gar nicht angekommen und deswegen waren wir so froh, dass wir in Berlin die ersten waren, die dieses Online-Angebot echt unersetzlich anbieten können. Aber man muss natürlich deutlich sagen, das ist ein zartes Pflänzchen, was wir noch gießen, damit es auch mehr in die Öffentlichkeit kommt. Und es gibt natürlich auch viele Berufsgruppen, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, wie Lehrer, Erzieher, die auch eine Kenntnis davon haben müssen, ein Wissen darüber haben müssen, dass es pflegende Kinder und Jugendliche gibt. Und da sind wir gerade dabei, auch speziell diese Berufsgruppen darüber zu informieren.
Und wie machen Sie das?
Ja, meine Kollegen haben eine wunderbare Broschüre zum Beispiel entwickelt, speziell für Lehrer und Lehrerinnen, die damit arbeiten können. Das ist eine Arbeitshilfe. Es gibt auch viele Kontakte in die Schulen selbst hier in Berlin. Und die Fachstelle für pflegende Angehörige hat auch eine Umfrage gestartet, um überhaupt mal zu ermitteln, also Berliner Zahlen zu ermitteln, wie viel pflegende Kinder und Jugendliche gibt es überhaupt in Berlin. Das war erstmal ein Anfang, weil es gab ja nur diese bundesweite Studie vom ZKP. Und so versuchen wir uns jetzt langsam hier diesem Thema zu nähern. Natürlich haben wir jetzt schon eine schöne Webseite, wo die Kinder und Jugendlichen uns finden können. Aber wie gesagt, da sie sich selber gar nicht als pflegende Angehörige betrachten, suchen sie vielleicht auf allen möglichen Seiten, aber sie kommen nicht unbedingt auf unsere. Aber da sind wir kräftig dabei, das zu ändern.
Ja, Herr Sassmann?
Was es in Berlin auch gibt, ist die Woche der pflegenden Angehörigen. Sie findet alle 2 Jahre statt und da ist das Thema seit Anfang an auch gesetzt. Also da wird die Pflege in allen Schichten abgebildet und eben auch durch Jugendliche, durch Kinder, durch junge Erwachsene. Und es wird jedes Mal der Berliner Pflegebär verliehen, stellvertretend an pflegende Angehörige, wo auch immer Jugendliche ausgezeichnet wurden. Und das ist natürlich auch ein Signal nach außen an die Fachkräfte. Es gibt die auch und die sind auch pflegende Angehörige und die müssen wir auch mit beachten. Und damit erreichen wir viel Sensibilität in dem Feld.
Wir sprechen jetzt im Grunde über die Schwierigkeiten, die man als pflegender Jugendlicher quasi hat, bekommen kann. Welche Kompetenzen bringen Sie vielleicht auch mit über die Erfahrung? Ich denke, dass man da wirklich vieles auch einfach lernt.
Klar, natürlich. Die Kinder und Jugendlichen entwickeln sich sehr schnell, weil sie Verantwortung übernehmen müssen. Sie werden reif, sie können sich sorgen und kümmern. Das ist aber immer ambivalent. Also das ist auf der einen Seite natürlich ein schneller Entwicklungsfortschritt. Auf der anderen Seite bedeutet es aber oft, die eigene Kindheit zu vernachlässigen und auch die Kindheitsentwicklung nicht so zu durchlaufen, wie das im Grunde wünschenswert ist. Von daher wünschen wir uns für die Kinder mit Pflegeverantwortung sowas wie auch Inseln, auf denen sie sich wie ein ganz normales Kind verhalten und entwickeln können, damit sie sozusagen die ganze Reichhaltigkeit des Lebens haben und kennenlernen. Also die spielerischen Anteile, die ganz kindlichen Anteile und natürlich dann auch die realistischerweise vorhandenen, oft sehr ernsten Anteile im Bereich der belasteten Familie.
Welche Inseln gibt es denn vielleicht schon?
Wir bieten in Berlin mit unserem Projekt ganz konkret eine Auszeit im Sinne von einem Theaterkurs an, einen Impro-Theaterkurs. Einmal im Monat machen wir das, wo man tatsächlich auch wirklich spielen kann. Also da kann jeder machen, was er möchte. Interessant ist tatsächlich, dass wir merken, dass die Jugendlichen, die sind alle so zwischen 13 und 14, die wirklich Pflegeverantwortung tragen, ganz anders Impro-Theater spielen als der Durchschnitt. Beim Impro-Theater geht es sehr viel darum, Ja zu sagen, wenig Konflikte zu machen, was zusammen aufzubauen. Das können die total super. Da ist ganz wenig Destruktives drin, was man sonst beim Impro-Theater sehr oft hat, gerade bei Leuten, die das am Anfang machen. Das war für uns sehr interessant zu sehen, wie die auch miteinander agieren. Und das ist natürlich was das abbildet, was Sie gerade sagten, Herr Klein.
Herr Klein, der Name Ihres Vortrags, den Sie jetzt gerade im Fachforum gehalten haben, der hieß auch Kindersuchtkranke Eltern sind Pflegekräfte. Können Sie da vielleicht noch mal näher drauf eingehen, inwiefern da auch die Pflege stattfinden muss?
Wir wollen damit natürlich darauf hinweisen, dass Pflege nicht nur die Pflege am Bett, am Rollstuhl ist, sondern dass es eben auch im mentalen, im psychischen Bereich so etwas wie Pflege gibt. Eine schwer depressive Mutter, die antriebslos oder suizidal ist, bekommt dann eben auch die ganze Aufmerksamkeit des Kindes. Das Kind kümmert sich, sorgt sich, tut alles, damit die Mutter möglicherweise keinen Suizid begeht. Das Kind kontrolliert, das Kind traut sich nicht mehr in die Schule zu gehen oder es kommt als Letzte in der Schule an und geht als Erstes heim, weil es mit dieser permanenten Angst lebt. Die Mutter tut sich was an. Und das sind eben auch Formen von Pflege im psychischen Bereich, die eben auch gesehen werden sollten. Das ist hier unser Ansatz, dass wir eben auch diese Kinder, die jetzt ein derartig krankes Elternteil haben mit einer psychischen Erkrankung, dass wir diese Kinder eben auch sehen wollen und Unterstützung für sie entwickeln wollen im Bereich der Prävention, aber auch im Bereich der ganz konkreten Hilfen.
Können Sie den Umfang in Zahlen benennen? Wie viele Kinder und Jugendliche sind da in Deutschland betroffen?
Ja, also bei den Kindern suchtkranker Eltern haben wir bis zu 2,6 Millionen. Wir können das noch unterscheiden, ob es jetzt eine ganz schwere Form von Suchterkrankung ist, wo die Kinder ja teilweise auch nicht mehr in ihren Familien bleiben können, wo es aber im Vorfeld auch viel Gewalt gibt. Das dürfte etwa ein Drittel sein. Also das sind dann so 800.000, 900.000. Und dann kommen noch hinzu die schweren elterlichen psychischen Störungen, also etwa eine chronische Depression, was da am häufigsten sein kann, oder eine schizophrene Erkrankung, die eher in Episoden verläuft. Da gehen wir von aus, bei schweren psychischen Störungen auch nochmal etwa 1,5 Millionen Elternteile, bundesweit alles an Zahlen jetzt.
Und wir haben im Grunde ja auch schon grob vorhin über die Langzeitwirkung gesprochen, die Jugendlichen aus dieser Erfahrung häufig davontragen. Unterscheiden sich die von Kindern suchtkranker Eltern nochmal von anderen pflegenden Kindern und Jugendlichen oder geht es in die gleiche Richtung?
Da müssen wir sagen, dass wir das noch gar nicht so genau wissen, weil es da zu wenig Forschung zu gibt. Das ist natürlich eine interessante Frage. Aber es dürfte so sein, dass es sozusagen gemeinsame Anteile gibt bei diesen Kindern. Stichwort der hohe Stress, den sie erleben und die vielen Ängste und die übermäßige Kontrollverhalten. Aber es gibt sicherlich bei jedem elterlichen Krankheitsbild auch noch Besonderheiten, ne? Dass ein Kind vielleicht bei einer elterlichen Depression selbst auch so eine Tendenz in Richtung Depression entwickelt oder schon früh mit Drogen umgeht. Genauso vielleicht ein Kind, was ein krebskrankes Elternteil schon früh in seinem Leben hat, dass dieses Kind eine besondere Sensibilität für körperliche Fehlfunktionen entwickelt und dass dann möglicherweise, wenn es Bauchweh hat, dass es dann auch schon Angst bekommt, ne? Dass es diese Erkrankung jetzt bekommt, die Krebserkrankung.
Ja, ich stimme Herrn Klein zu, das könnte man in der Tat vermuten. Es ist ja interessant, bei echt und ersetzlich können sich ja alle Kinder melden, egal welche Erkrankung die Eltern haben. Und wir erleben das ja auch manchmal, dass es ganz unterschiedliche Situationen in der Familie gibt. Es kann sein, dass man auch ein behindertes Geschwisterkind mitbetreut. Es kann auch sein, dass die demenzerkrankte Oma viel Zeit und Aufmerksamkeit von dem Enkelkind braucht. Besonders zugespitzt erleben wir es immer wieder, wenn ein Kind mit einem alleinerziehenden Elternteil zusammenlebt und die Hauptverantwortung ganz alleine bei dem Kind liegt, nicht verteilt werden kann auf andere Geschwister oder auch auf das andere Elternteil. Und da ist es manchmal wirklich bitter, weil wir merken, auch dieser Schutz und Unterstützung, die ja ein Kind braucht eigentlich in diesem Alter, dass das komplett wegfällt. Und das ist schon, weil Sie sagten ja auch, fragten nach den positiven als auch negativen Auswirkungen. Das ist zum Beispiel eine Auswirkung, die kann sehr, sehr belastend sein. Natürlich gibt es auch das Positive, Herr Klein hat es ja schon benannt, diese wirklich große Reife schon und auch ein Stück Stolz, dass Sie auch merken, Sie stemmen da so einen Haushalt, dass Sie auch merken, Sie können ganz viel organisieren. Sie führen vielleicht Telefonate mit Ämtern, was andere Kinder in dem Alter nicht machen würden. Also dieser Bereich, der ist natürlich auch wichtig zu benennen.
Inwiefern wünschen Sie sich jetzt vielleicht nochmal jeweils als Abschlussstatement weitere Unterstützung eben für diese Kinder und Jugendlichen? Was ist Ihrer Meinung nach das wichtigste Anliegen? Da würde ich Sie nacheinander nochmal bitten, Stellung zu beziehen. Ich starte mal mit Ihnen, Herrn Salzmann. Was wünschen Sie sich?
Ich wünsche mir, dass wir es hinbekommen, dass die Fachkräfte, die direkt mit den Kindern und Jugendlichen arbeiten, zum Beispiel im Bereich Schule
oder die, die mit den Familien arbeiten, im Bereich Pflege sensibilisiert sind, dass sie wissen, der Familie irgendwie mit Respekt, mit Wertschätzung entgegenzutreten, nicht zu verurteilen und Zugang zu schaffen für diese Jugendlichen und dann irgendwie den Weg zu ebnen, dass die Familie sich mit dem Thema auseinandersetzt und sich vielleicht dann auch Hilfe sucht von außen.
Vielen Dank, Herr Salzmann. Frau Tamepaar.
Ja, ich hatte ja vorhin schon den Begriff Schattendasein gesagt. Ich wünsche mir, dass die Kinder mit diesem Thema aus diesem Schattendasein ein Stück herauskommen, dass die gesellschaftliche Aufmerksamkeit geschärft wird für dieses Thema. Ich glaube, das ist die größte Unterstützung, die wir ihnen bieten können, dass alle Bescheid wissen, Freunde, Nachbarn, dass es so ein Thema gibt. So wie früher mal der sexuelle Missbrauch ja auch mal klein angefangen hat. Und ich glaube, inzwischen wissen alle Fachkräfte und Familien auch über dieses Thema Bescheid. Ohne dass ich das jetzt vergleichen will, aber ich glaube, die gesellschaftliche Aufmerksamkeit ist die größte Unterstützung für diese Kinder und Jugendlichen.
Vielen Dank. Und Herr Klein, bitte.
Nee, ich würde mir vor allen Dingen wünschen, dass Kinder mit Pflegeaufgaben, egal ob die jetzt im physischen oder im psychischen Bereich liegen, dass sie eben regelhaft Unterstützung bekommen, mit der Betonung auf regelhaft, dass das aus dem Stadium einzelner Projekte herauskommt, dass es dann ein Kind sozusagen Glück hat, wenn es hier in Berlin lebt und eben Pech hat, wenn es irgendwo anders, vor allen Dingen auf dem Land lebt, dass also die präventive und kindheitsförderliche Unterstützung im Pflegebereich zum Regelangebot wird.
Dr. Michael Klein, Leiter des Deutschen Instituts für Sucht- und Präventionsforschung, hier im Gespräch mit Gabriele Tamepaar, Gründerin und Leiterin der Beratungsstelle Pflege in Not vom Diakonischen Werk Berlin-Stadt-Mitte e.V. und Benjamin Salzmann, der dort als Projektleiter tätig ist. Mit Ihnen durfte ich über die Situation von pflegenden Kindern und Jugendlichen sprechen. Das war unsere dritte Ausgabe der Pflegewelt, der Podcast zur Pflege, mit aktuellen Stimmen und Beiträgen von der Berliner Pflegekonferenz 2018. In unserer nächsten Folge setzen wir unsere Berichterstattung von der Berliner Pflegekonferenz 2018 fort und sprechen über ein gesundheitsförderndes Entlassmanagement. Darin erfahren Sie, was bisher noch nicht so ganz optimal läuft und wie man es besser machen könnte.